Herzlich willkommen beim Architektur- und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Böck. Leistbares Wohnen gehört seit Jahren zu den großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Die Kosten für Grundstücke, Bauleistungen und Finanzierung sind gestiegen. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen an Klimaschutz, Ressourcenschonung und Bauqualität. Die Kammer der Ziviltechnikerinnen für Wien, Niederösterreich und Burgenland, kurz Kammer Ost, hat sich mit dieser Frage intensiv beschäftigt und dazu das Positionspapier Leistbar für die Zukunft vorgelegt. Darin finden sich 12 konkrete Forderungen an Politik, Verwaltung und Planungsbranche. Über diese Forderungen und wie man sie umsetzt, darüber spreche ich heute mit den beiden Architektinnen Jutta Wörtl-Gößler und Ulrike Schartner. Beide haben in der Kammer Ost den Ausschuss Wohnbau und Leistbarkeit gegründet, der in einem längeren Prozess dieses Papier erarbeitet hat. Herzlich willkommen im Architektur- und Bauforum.
Dankeschön für die Einladung. Danke.
Ja, Jutta Wörtl-Gößler, wie kam es überhaupt zu dem Positionspapier? Warum ist das jetzt so wichtig?
Ich möchte kurz auf die Gründungssituation für den Ausschuss eingehen. Und zwar war das infolge der Preissteigerungen 2022 und 2023. In diesem Zeitraum, wie mittlerweile eh alle wissen, haben sie die Baupreise um 40% erhöht. Das heißt, es wurden in diesem Zeitraum auch wirklich kaum oder gar keine geförderten Projekte umgesetzt. Und es ist das, was wir jetzt derzeit merken, dass eben geförderte Wohnungen stark am Markt fehlen. Das haben wir damals erkannt. Also wir waren ja selbst betroffen und haben darauf reagiert, indem wir unseren Ausschuss gegründet haben, wo uns auch der Kammerpräsident Bernhard Sommer wirklich gut unterstützt hat. Mittlerweile wissen wir, gibt es Ausschüsse auf Bundesebene, es gibt Ausschüsse auf EU-Ebene und sogar die Europäische Investitionsbank hat einen Ausschuss Affordable Housing eingerichtet. Also ich glaube, wir waren früh am Thema dran. Und wir glauben einfach, oder was uns so wichtig ist, dass bei der Diskussion über Bauprojekte und Förderhöhen die Rolle der unabhängigen Ziviltechniker wirklich eingesetzt wird, um da Potenzial zu finden und zu heben, weil wir eben von ausführenden und wirtschaftlichen Interessen eigentlich unabhängig agieren.
Und welche Entwicklungen sind es, die die Erstellung dieses Positionspapiers überhaupt notwendig gemacht haben?
Wenn wir da noch weiter ausholen wollen, dann ist es natürlich die Immobilienkrise gewesen in den USA 2008 und die darauf folgende Negativzinspolitik und dass dieses Grundbedürfnis Wohnen plötzlich zum Anlagenprodukt geworden ist. Also man hat nur mehr Wohnungen gemacht, um sein Geld zu parken, aber nicht für die Leute, die eigentlich drin wohnen wollten oder müssten. Und an diesen Entwicklungen leiden wir eigentlich auch noch heute. Jetzt kann man natürlich sagen, gerade in Wien, das war immer schon ein Vorzeigeprojekt, da liegt die Latte natürlich sehr hoch, weil wir ja Gott sei Dank schon sehr lange auf eine Tradition mit sozialem Wohnbau zurückblicken können. Allerdings ist es auch hier in den letzten Jahren zu einer Überproduktion gekommen, die aber dem leistbaren Wohnen nicht genützt hat. Also es ist mehr auf den Markt gekommen, was sich die Leute aber nicht leisten konnten. Und zusätzlich ist dann auch noch dieser Klimawandel, den wir jetzt auch alle erleben, über diese ganze Krise noch drüber gelagert, dass wir eigentlich noch viel mehr Sachen angreifen müssen. Also es ist ja immer diese Schwierigkeit, dass man Ressourcen jetzt so gering wie möglich einsetzt, und trotzdem soll man noch leistbar wohnen. Und damit diese zwei Dinge nicht in Konflikt geraten, das ist jetzt eigentlich die größte Herausforderung für uns.
Und da laufen ganz viele Dinge unter dem Begriff zusammen. Bevor wir auf die Forderungen im Einzelnen eingehen, was versteht man jetzt eigentlich wirklich unter leistbarem und zukunftsfähigem Wohnen?
Ja, also das kann man ja auf verschiedene Ebenen herunterbrechen. Also wenn man ganz auf die individuelle Basis zurückgeht, dann sind wir der Meinung, dass also jetzt der Aufwand für eine Miete inklusive Heiz- und Betriebskosten oder die Kreditraten auf jeden Fall nicht mehr als 30% des zur Verfügung stehenden Haushaltseinkommens ausmachen dürfen. Und das gilt vor allem für die unteren Haushaltseinkommen. Natürlich, reichere Leute können sich natürlich mehr leisten, aber bei den unteren ist das so die Grenze. Wenn man dann auf die nächste Ebene geht, auf eine gesellschaftliche Ebene, müssen wir uns natürlich soziale Stabilität leisten können. Und das bedeutet, dass dem kommunalen gemeinnützigen Wohnbau, der zumindest in unseren Sphären da jetzt vor allem für diesen leistbaren Wohnbau steht, dass der gefördert gehört und damit wir eine lebenswerte Grundlage überhaupt haben. Und wenn wir dann noch auf die globale Ebene gehen, dann müssen wir uns natürlich auch ein ökologisches und ressourcenschonendes Bauen und Renovieren leisten können. Und das gilt es jetzt einfach konsequent voranzutreiben. Also es darf sich das leistbare Wohnen und das ökologische Bauen nicht ausschließen.
Das wird immer wieder sehr stark betont, zieht sich auch ein bisschen wie ein roter Faden durch die Forderungen. Jetzt einmal anstatt mit Forderung 1. Der Planungsphase einen deutlich höheren Stellenwert einräumen, um das Potenzial qualitätsvoller Planung konsequent auszuschöpfen. Gute Planung, jo eh, könnte man sagen, ist oft ein Kostenfaktor. Warum ist gerade darin ein Schlüssel versteckt zu mehr Leistbarkeit?
Also ich möchte nur einmal betonen, dass Ziviltechnikerinnen, das sind Architektinnen und Ingenieurkonsulentinnen, von wirtschaftlichen Interessen ausführender unabhängig sind. Also das gilt es immer wieder zu betonen. Mhm. Und die gute Planung schafft Räume für die Zukunft, in denen sich Menschen gesund entfalten können und es schließt natürlich auch die Nachhaltigkeit und die Ökologie ein. Wichtig ist aber im Entwurfsprozess durch Variantenuntersuchung, durch Kostenbewusstheit im Entwurf, durch Kostenkontrolle während der Bauphase, durch passgenaue Lösungen, aber auch in Verbindung mit flexiblen Nutzungen, können einfach Architekten Kostenstabilität und Wirtschaftlichkeit garantieren. Und zwar von Beginn, also von einer frühen Phase übers Projekt bis zur Abrechnung. Und da sehen wir diese Rolle der Planung, die auch in Bezug jetzt auf Vorgaben, also wir treffen oft auf Vorgaben im geförderten Wohnbau, wie zum Beispiel Ausstattungslisten, wo wir da uns freispielen müssen, um diese Nachhaltigkeit zu garantieren.
Gibt es da auch einen Moment, wo man Weichen stellen kann für spätere Bau, aber auch Betriebskosten?
Natürlich, also ein intelligent geplantes Gebäude hat über die gesamte Nutzungsdauer eine CO2-Bilanz, die möglichst positiv und gering sein soll. Das haben wir auch nachgewiesen beim Wohnbau, wo wir es geschafft haben, innerhalb vom geförderten Wohnbau 12 Kilo CO2 zu emittieren pro Quadratmeter anstelle von 550 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter, was ein herkömmlicher Stahlbetonbau mit Wärmedämmverbundsystem emittiert. Also hier gibt es, glaube ich, sehr große Hebel und Möglichkeiten, also selber Kostenrahmen, die wir als Planer heben können.
Muss sich da die eigene Zunft noch bei der Nase nehmen? Also sind die Architektinnen und Architekten, die Planenden, schon so weit, das umzusetzen oder gibt es da noch Potenzial?
Ich sehe da ein sehr hohes Interesse und das, was hier am ehesten hemmt, glaube ich, ist die Baubranche, die doch eine langsame Branche ist. Natürlich haben wir da Maschinen, wir haben alle Zutaten für diese schnell und kostengünstig errichteten Stahlbetongebäude, die sind da, die wollen auch genutzt werden. Die Planer selbst, da sehe ich großes Interesse. In den Unis ist es komplett angekommen. Das Problem ist, glaube ich, einerseits die Baubranche und andererseits die damit verbundenen Auftraggeber zu überzeugen und ihnen den Mut zu machen, diese neuen Lösungen auszuprobieren. Aber auch hier sehe ich viel Offenheit. Also so Bauen mit Stroh oder Lehmputze sind im geförderten Wohnbau angekommen. Das hat mich gewundert, das hat ein Prozess, der lange gedauert hat, ich würde sagen in den letzten ein, zwei Jahren. Es gibt mehrere Bauvorhaben, wo das jetzt auch dezidiert nicht mehr nur als Forschung, sondern tatsächlich schon als State of the Art angewendet wird.
Das klingt gut. Greift ein bisschen vielleicht schon in die zweite Forderung, nämlich die lautet, Kostensteuerung und unabhängige Planung eng miteinander zu verschränken. Das ist dann Next Level von Punkt 1, kann man das so sagen?
Genau, da möchte ich Erfahrungen erzählen. In zwei Projekten habe ich verglichen, wie man Kostensituationen beeinflussen kann. Das erste Projekt war eine Sanierung, die gefördert war und da mussten wir gewerkeweise ausschreiben. Und ich hatte die Kostensteuerung in der Hand, weil ich Bauherrenvertretung hatte. Und in dieser guten Kooperation mit den Ausführenden haben wir dort beispielsweise den Baumeister 20% unterm Angebot abgerechnet. Also das war, weil der einfach Ausführungen vorgeschlagen hat, die für ihn kostengünstiger waren und konnten dadurch mehr Kosten bedecken. Sie wissen, Sanierung ist eigentlich ein unvorhersehbares Pflaster und wir hatten wirklich keine Kostenüberschreitungen. Mhm. Beim anderen Bauvorhaben hatten wir eine GU-Vergabe, waren in die Kostengestaltung nicht eingebunden und haben gespart. Also ein Element zum Beispiel, Weglassen eines Daches, 20.000 Euro. Im Endeffekt hat dann die Baufirma Nachträge wegen Verblechungen, also alles das, was in dieser ursprünglichen Ausschreibung nicht drinnen war, gestellt, dass es am Ende teurer war, obwohl wir 17 Tonnen Stahl weniger braucht haben. Okay. Also solche Dinge passieren, wenn man diese Kostengenauigkeit nicht in der Hand hat. Mhm.
Welche Vorteile bringt diese unabhängige Planung gegenüber stark wirtschaftlich getriebenen Projektstrukturen?
Also wir wissen bei GU-Vergaben, dass diese Koordination auf der Baustelle üblicherweise mit 15% beaufschlagt wird. Mhm. Währenddem, wenn ich eine gewerkeweise Ausschreibung habe und die örtliche Bauaufsicht, die Ziviltechnikerinnen oder Baumeister übernehmen, diese Koordinationsleistung bringt, die verlangen um die 6% plus minus abhängig von den Baukosten. Aber wir sehen schon da haben wir eine Differenz von nahezu 10%. Mhm. Und es wird die Schnittstellen der Gewerke qualitätsgesichert. Das heißt, die örtliche Bauaufsicht muss praktisch diese Schnittstellen ja genau kontrollieren und später auch den Bauherrn übergeben. Der Generalunternehmer aber macht es alles aus einer Hand und ich habe bei den Kosten eine Summe. Obwohl natürlich im Hintergrund laufen Kostenberechnungen. Wenn man diese aber dann anspricht und adressiert, dann ist es immer so, dass die Einsparungen nichts kosten, aber die sozusagen die Add-ons sind teuer. Üblich, also ist ja wirtschaftlich verständlich, ja. Aber es ist nicht möglich, die Kosten da wirklich effizient zu steuern.
Das geht schon über in die Forderung 3, die Rückkehr zu einer gewerkeweisen, konstruktiven Ausschreibung. Warum ist man so verliebt in die Generalausschreibung?
Da können wir ganz klar darauf hinweisen, dass für die Bauträger natürlich alles aus einer Hand zu haben Vorteile birgt. Also die sehen hier wirklich auch, und das ist völlig nachvollziehbar, die Möglichkeit, gibt es irgendeinen Bauschaden, habe ich ein Gegenüber. Und wenn man jetzt gewerkeweise ausschreibt, habe ich natürlich unter Umständen Schnittstellen, wo es zu Problemen kommt, wer übernimmt dann die Haftung. Trotzdem muss ich sagen, diese GU-Vergaben, diese Generalunternehmervergaben, stimmen eigentlich nicht zur Struktur, die wir in Europa haben. Also sogar die EU sieht das kritisch, weil es relativ wenig Generalunternehmer gibt. Und wir wissen ja, diese Kartellabsprachen etc., die immer wieder problematisiert und auch in den Zeitungen ausgebreitet werden, passieren, weil es zu wenig Anbieter gibt. Man kennt das Feld. Und wir fordern das auch zum Schutz der Klein- und Mittelbetriebe. Weil man muss die andere Seite jetzt auch verstehen. Der Generalunternehmer holt sich Firmen und die Firmen müssen ihm natürlich mehr nachlassen, wie jetzt die Firma dem Bauherrn direkt verrechnen würde. Das heißt, die Gewinnspanne dieser Klein- und Mittelbetriebe wird geringer und sie können dann oft nicht mehr kostendeckend arbeiten und werden entweder geschluckt oder sperren zu. Und das hat sicher auch der Grund, wieso bei uns die Klein- und Mittelbetriebe so unter Druck sind. Also es ist nicht nur die Ausbildungsseite, wo es heißt, es gibt zu wenig ausgebildete Junge, die das interessiert. Da geht es um Attraktivierung. Aber es ist die andere Seite, dass auch diese Generalunternehmer, die so stark drücken, dass irgendwann die Wirtschaftlichkeit fehlt.
Das ist ein absolut wichtiger Punkt, die kleineren Betriebe zu unterstützen. Und ich glaube, es zahlt auch ein wenig auf die Transparenz ein, wenn gewerkeweise ausgeschrieben.
Gewerkeweise ausschreiben, ein Traum. Ich habe Kosten für das Material, das kann ich nachvollziehen. Ich habe Kosten für die Arbeit, das sehe ich. Und wenn ich das Material tausche, dann ist es für alle klar, okay, das andere Material kostet, da gibt es einen Aufschlag, weil das vielleicht während der Bauzeit passiert oder. Aber ich habe das ganz klar und für alle nachvollziehbar am Tisch. Und damit, durch dieses Abtauschen, kann ich ja dann auch Qualitäten unter Umständen erhalten, indem ich bei anderen Dingen nachgebe, was der Baustelle nicht wehtut. Und da geht es wieder um diese unabhängige Kostensteuerung und um vom Profit unabhängige Kostensteuerung.
Sehr interessant. Ich komme zum nächsten Punkt, den mag ich persönlich sehr gern. Mittel der Wohnbauförderungen gezielt für die Wohnbauforschung im Sinne des forschenden Bauens einsetzen. Das ist ein total spannender Punkt.
Wir sehen es eben so, jedes Bauprojekt hat die Chance, die Zukunft voranzubringen. Das heißt, jedes Bauprojekt kann Experiment sein. Und derzeit werden Bauprojekte mit Forschungsprojekten verbunden, zum Beispiel über die TIX-Ausschreibung, aber das ist natürlich nur singulär. Also das sind österreichweit 10 Bauprojekte pro Jahr, die vielleicht einen Forschungsanteil haben. Und das, was wir da fordern, ist, dass die Praxis sozusagen Forschung und Bauen zu verbinden, einfach durch eine Zweckwidmung der Wohnbauförderung für forschendes Bauen unterstützt wird und in die Breite gebracht wird. Das heißt, mehr Forschung, mehr ausprobieren. Das Zweite ist, dass in öffentlichen Ausschreibungen man wirklich Forschungsanteile fordert und fördert oder auch sogar strukturell verankert. Also dass auch in den geförderten Wohnbauausschreibungen drinnen steht, wir unterstützen innovative Zugänge, ein Ausprobieren von Dingen. Immer natürlich, und das ist, glaube ich, die Angst der Bauträger, unter der Zusicherung von einer verantwortungsvollen Ausführung und dass man die Lösungen, die man dort dann umsetzt, dass die auch lange während sind und nicht jetzt, was man immer wieder hört, Bauschäden beinhalten würden. Mhm. Weil dazu ist ja Forschung da, diesen Bauschaden frühzeitig abzuklären. Und es gelingt da in diesen Forschungsprojekten.
Das leuchtet mir jetzt ein, aber könnte da, weiß ich nicht, der Rechnungshof kommen und sagen, nein, Wohnbauförderung, da müssen wir Wohnungen bauen und nicht forschen?
Ja, da würde ich dem Rechnungshof kontern, wie wäre es, wenn wir die Wohnbauförderung wieder zweckwidmen und nicht für Infrastrukturprojekte nützen, weil da sehen wir einen Riesenhebel. Das haben wir jetzt hier nicht reingeschrieben, weil das auch wiederum relativ weit weg von uns ist. Aber das ist einmal der erste wichtige Schritt und die Forschung dient dazu, Bauen leistbarer zu machen. Das heißt, was ich hier investiere an Forschung, kommt auf der anderen Seite in kostengünstigeren Bauen raus.
Der nächste Punkt adressiert ein Thema, das hier sich auch wie ein roter Faden durch den Podcast zieht, nämlich die CO2-Bilanz. Und die Forderung 5 lautet, die Leistbarkeit im Bestand durch Berücksichtigung der CO2-Bilanz sichern. Warum spielt die CO2-Bilanz bei der Frage der Leistbarkeit eine so wichtige Rolle?
Wir in Mitteleuropa, kann man ja sagen, sind plus minus fertig gebaut. Ja, wir müssen noch ein bisschen neu bauen, also das wird immer ein Teil sein, aber die größte Bauaufgabe für uns Architektinnen oder Zivilingenieurinnen ist eigentlich die Sanierung des Bestandes. Jetzt hat der Bestand allerdings ein schlechtes Image im Sinne von, dass es kompliziert ist, dass es teurer wird und so weiter. Und warum ist es momentan leider noch immer teurer, einen Bestand zu sanieren, als neu zu bauen? Weil die graue Energie, die in allen Gebäuden versteckt ist, nicht gescheit mitberechnet wird. Deswegen ist die Berücksichtigung dieser CO2-Bilanzen einfach ein Hauptargument, dass es zu weniger Abbruch kommt und zu weniger Neubau.
Also es müsste einen CO2-Preis geben, einen harten.
Ja.
Das ist auch die Forderung.
Das ist auch die Forderung, auch wenn das manchmal nicht gern gehört oder gesehen wird. Und wir sehen das ja auch, das wird schwierig sein durchzusetzen. Aber das ist auf jeden Fall eine unserer Forderungen, damit eben weniger Abbruch passiert und das Hauptaugenmerk weggeht von dem Neubau zur Sanierung oder zur Verdichtung zumindest von den Gebäuden.
Forderung Nummer 6, Sanierungen und kreislauffähiges Bauen gezielt fördern. Da ist wieder das Stichwort fördern. Könnte man da nicht Marktmechanismen walten lassen? Braucht es gezielte Förderungen, damit die Wiederverwendung von Bauteilen und Materialien bessere Chancen bekommt?
Ich gebe Ihnen ja recht, dass Förderung immer nur so das letzte Mittel ist, um eine Entwicklung voranzutreiben. Es wäre natürlich toll, wenn wir das alles aus reinem Verstand machen würden oder der Forschung einfach Recht geben würden. Es wird halt leider Gottes noch immer mehr neu gebaut als saniert. Und das liegt ja auch daran, dass ein Neubau ist oft leichter zu planen. Man stößt auf weniger Überraschungen. Es sind die Eigentumsverhältnisse klarer als bei Bestandsgeschichten. Manchmal kommt die Grundstücksökonomie ins Spiel, ja, reißen wir doch alles ab, dann können wir dichter bauen und dann kommt da mehr raus. Die Sanierungen sind oft arbeitsintensiver, wir haben zu wenig Leute, die das noch können und so weiter und so fort. Auch im Rechtlichen gibt's wirklich Hürden, also das eben, was weiß ich, bei Sanierungen müssen manchmal die Wohnungseigentumsgemeinschaften zustimmen oder die unterschiedlichen Interessen der Eigentümer müssen bedient werden und es gibt natürlich ein kompliziertes Mietrechtsgesetz.
Müsste Forderung 5, wenn sie umgesetzt wird, nicht Forderung 6 auslöschen? Also würde nicht ein CO2-Preis die Forderung 6 nach den gezielten Förderungen erledigen? Könnte man das so sagen?
Ja, zum Teil sicher. Was ich aber auch glaube, dass in unseren Köpfen noch passieren muss, ist ein Wertewandel insgesamt. Also dass das alles, was alt ist, nicht als minderwertig oder als schlecht befunden wird, sondern dass wir uns alle wirklich auch selber einmal an der Nase nehmen und denken, brauche ich jetzt wirklich 150 Quadratmeter, vielleicht schaffe ich es mit 100. Muss ich jetzt wirklich immer alle 10 Jahre meine Küche rausreißen? Muss ich das wirklich alles immer neu umbauen? Und also man muss sich... Es geht von den individuellen Bedürfnissen, dass man drüber nachdenkt, was jetzt eigentlich, was man auch wirklich braucht. Brauche ich das alles? Als nächsten Schritt, um das auch als Qualität zu erkennen, dass man das, was man hat, mit Werten, also wertvoll betrachtet und einfach nur repariert und saniert und damit sein Auslangen findet. Mhm. Weil alle Materialien, die wir jetzt neu herankarren müssen, eigentlich wieder zum allgemeinen Nachteil gereicht das, nicht? Also wir haben jetzt schon genügend Probleme. Wir brauchen mehr Erdöl, wir brauchen mehr Energie. Ja, das ist alles im Wandel, aber momentan, und wir sprechen jetzt vor allem in dieser kurzen Periode, es muss jetzt eigentlich sollte alles in den nächsten 5 bis 10 Jahren passieren, weil ohne den Teufel an die Wand zu malen, ist es dann vielleicht einfach schon zu spät oder diese Entwicklung ist zu weit fortgeschritten, als dass wir sie wieder umkehren könnten.
Da möchte ich nur ergänzen, wir haben jetzt Kriege, also weil du sagst Energie und Probleme, also wir haben Corona hinter uns, wir haben Kriege permanent überall aufflammend, also seit Trump wirklich in einem Maß, das kannten wir vorher nicht. Und genau da sieht man, dass die Rohstoffe, die von so weit herkommen, das große Problem sind. Und ich denke mal, wenn man auf lokale Ressourcen zurückgreift, dann wären wir hier relativ unabhängig. Mhm. Also ich denke mal, wir sollten das ganz schnell ändern, um uns wirtschaftlich unabhängig zu machen von Tankern, die von Iran beschossen, von Amerika gebremst etc. Also was da abgeht, ist ja irre. Und was das für eine Auswirkung bis in die Landwirtschaft hat, wenn man keine Düngemittel mehr hat, bitte keine Düngemittel aus Erdöl, oder? Ja. Und beim Bauen ist es gleich. Mhm. Mhm.
Wir kommen mit Forderung 7 zum Boden. Die Forderung 7 lautet, Baulandreserven konsequent für soziale Zwecke sichern. Welche Rolle spielt der Bodenpreis für die Leistbarkeit des Wohnens?
Einen sehr, sehr großen. Beim Bodenpreis fängt es ja eigentlich schon an. Also die meisten Grundstücke haben ja... Also die Grundstückspreise sind so hoch, dass dann die Baukosten, die dann noch dazukommen, gar nicht mehr so das Kraut fett machen, sondern dass ja viele Grundstückspreise auf einem solchen Niveau sind, dass zum Beispiel der gemeinnützige Wohnbau da gar nicht mehr mitmachen kann, weil er die Bodenpreise allein schon nicht zahlen kann. Und deswegen wäre unsere Forderung, dass man auf jeden Fall einen beträchtlichen Teil wirklich von Anfang an gleich widmet. Also dass Bauland gewidmet wird für geförderten Wohnbau. Und das meine ich jetzt nicht nur in Wien, das meine ich auch für Niederösterreich und Burgenland in dem Fall. Mhm. Und mit den Gründen könnte man auch so viel machen, selbst wenn Bauland schon vergeben wurde und dann aus spekulativen Gründen eine gewisse Frist nichts gebaut wurde, gäbe es ja auch den Vorschlag, dass man diese Baulandreserven wieder zurückwidmet oder sie zurückgeben muss und dass dann die Gemeinde oder die Kommune zum Beispiel ein Vorkaufsrecht hat. Also es gibt ja verschiedene Systeme, die man ja aus anderen Ländern auch schon kennt, die man hier einbringen könnte, weil ja Boden wirklich das einzige Gut ist, das man nicht mehr vermehren kann. Und das muss endlich bei uns landen, dass das kein Gut ist, das spekulativ zurückgehalten werden kann, mit der Hoffnung, dass man irgendwann einmal mehr Geld damit verdient.
Kommen wir zur 8. Forderung. Sie lautet, Synergien durch städtebauliche Planung und koordinierte Quartiersentwicklung nutzen. Das klingt ein bisschen sperrig. Warum sollten wir heute stärker in Quartieren statt in Einzelgebäuden denken? Oder was ist der Hintergrund dieser Forderung?
wie wir jetzt schon gehört haben, ist Nachverdichtung das Gebot der Stunde und Nachverdichtung sollte unsere neue grüne Wiese werden. Also wir haben früher als Architekten auf der grünen Wiese geplant, nein, wir planen jetzt in der Bestandsstadt. Und die Bestandsstadt kann nachverdichtet werden. Wir haben bei mehreren Projekten untersucht, 25-50% mehr Wohnnutzflächen ist nicht die Ausnahme, eher die Regel. Und wenn man das jetzt auf ganz Wien hochrechnet, ist das enorm viel Wohnraum, der da geschaffen werden kann. Mhm. Damit dieser Wohnraum aber im Hintergrund der Klimakrise gut entwickelt wird, braucht es einen transdisziplinären Zugang und diese liegenschaftsübergreifenden Strukturen wahrnehmen. So wie Grün- und Freiräume, Mobilität und Energieversorgung, wenn man die liegenschaftsübergreifend denkt, wesentlich kostengünstiger umzusetzen sind und das einzelne Bauprojekt dann als Baustein andockt. Mhm. Und da sehen wir eben einen sehr, sehr großen Hebel, also A, finanziell, B, wirkmächtig, weil es darum geht, dass wir dann in Zukunft einfach eine Stadt vorfinden, eine Bestandsstadt vorfinden, die einfach der Klimakrise, aber auch den sozialen Anforderungen Raum bietet und für gesunde Menschen und für eine gesunde Umwelt einfach Platz hat.
Das zahlt dann nicht nur auf die Leistbarkeit ein, sondern eigentlich auch auf den Wohnkomfort und auf das soziale Miteinander in den Quartieren.
Genau.
Ist das richtig?
Und der Schlüssel dieser Nachverdichtung ist ja auch, wenn ihr am Dach baue, kann ich dann unter Umständen den Bestand darunter wesentlich kostengünstiger sanieren, wie wenn ich das nicht tue. Mhm. Also wir mit diesem Quartiersansatz können wir einerseits die CO2-Bilanz schon sehr positiv beeinflussen, genauso wie man auch Wohnraum schafft in einem Bereich, wo keine Infrastrukturkosten mehr notwendig sind. Die Bestandsstadt ist erschlossen. Mhm. Also es ist auch für die Kommune eine sehr kostengünstige Lösung. Und das ist eben, wenn wir leistbar in die Zukunft schauen, ein einfacher Hebel, der aber unterstützt werden müsste. Was wir halt merken ist, diese transdisziplinäre Beauftragung, das haben wir noch nicht geschafft. Also entweder wird ein Architekt beauftragt oder ein Landschaftsplaner oder ein Energieplaner. Selten wird über ein Quartier so eine allgemeine Beauftragungsstruktur gelegt, weil wir natürlich in der Stadt unterschiedliche Zuständigkeiten haben. Jeder Stadtrat hat ein anderes Gebiet. Und wir wissen, das ist doch relativ hoheitlich getrennt. Und dieses Zusammenlegen wird jetzt, glaube ich, in der Magistratsdirektion schon sehr stark verfolgt. Aber da brauchen wir noch mehr.
Liegenschaftsübergreifend ist, glaube ich, hier so ein Wunderpunkt, dass muss überwunden werden eigentlich, weil die Besitzer der Liegenschaften haben möglicherweise noch kein Verständnis für
ganz
solche
genau,
Projekte.
Ganz genau. Also wir haben bei Smart Block, ist durch die Medien gegangen, war der erste Ansatz eben hier zu versuchen, liegenschaftsübergreifend zu agieren. Das gelang bei 2 Eigentümern, alle anderen hätten gern, aber wollten nicht. Die Hausverwaltungen sagen, da sind die fremden Mieter bei uns am Grundstück, wenn wir die Höfe zusammenlegen etc. Aber da gibt's Potenzial zu heben. Und ich denke mir, die Zukunft schaffen wir gemeinsam. Also diese Sharing-Modelle sind nicht umsonst jetzt gerade ganz stark im Kommen. Ich glaube, wenn wir uns alle vernetzen, dann können wir unsere Qualität beibehalten, obwohl wir nicht so viel haben müssen, wenn wir eben teilen.
Die nächste Forderung beinhaltet auch ein Vokabel, von dem wir immer wieder hören, nämlich Leerstand. Die Forderung lautet eine einheitliche Definition von Leerstand als Voraussetzung für wirksame wohnungspolitische Maßnahmen formulieren. Warum ist das bisher so schwierig, Leerstand verlässlich zu erfassen?
Weil es vor allem zum Beispiel auch in Wien keine Datengrundlage gibt. Also wir haben kein zentrales Leerstandsregister in Wien. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Leerstand zu erfassen. Also da reicht ja nicht nur sonst würde man ja sagen, na gut, schaut's ins Melderegister, entweder ist jemand gemeldet oder das ist niemand gemeldet. Aber es gibt ja noch viele andere Dinge. Also es kann ein Zweitwohnsitz sein. Also vielleicht wird die Wohnung auch gerade nur renoviert. Also das eine ist, dass man sie nicht erfassen kann, weil es einfach die Daten werden erfasst, was sie sich durch die Energie, Wasserverbrauch, Stromrechnung und so weiter. Aber das sind alles verschiedene Institutionen, die diese Daten sammeln und die aufgrund von Datenschutzgesetzen leider Gottes nicht überlagert werden können. Und deswegen gibt es hier keine zuverlässigen Aussagen Wenn man Aussagen sucht, dann gibt's alles von ein paar 10.000 bis 50 oder 100.000 leerstehende Wohnungen allein in Wien. Und wenn man sich das überlegt, was das bedeuten würde, wenn zumindest ein Teil dieser leerstehenden Wohnungen wieder auf den Markt kommen würde, da würde man sich sehr viel Neubau ersparen. Und deswegen ist das eine Forderung, auch wenn das jetzt ein bisschen merkwürdig klingt, dass das jetzt ausgerechnet von Architekten oder Architektinnen kommt, aber das wäre eigentlich eine Maßnahme, die sehr schnell zu leistbarem Wohnen führen könnte.
Mhm. Aber wenn man den Leerstand noch gar nicht gescheit erfassen kann, nutzen dann die Maßnahmen auch nichts. Also welche Maßnahmen wären geeignet?
Genau. Also weil man ja nicht sagen kann, na gut, es wäre jetzt eigentlich vom Bund mittlerweile erlaubt, den Ländern erlaubt, eine Leerstandsabgabe einzuführen. Und Wien sagt, na gut, wir wissen gar nicht, was leer steht, also können wir das auch gar nicht nutzen. Und deswegen zurück zur Basis im Sinne von, na gut, dann macht's das doch. Also bitte schaut, wie wird Leerstand definiert? Und natürlich kann man jetzt, ja, es wird immer leerstehende Wohnungen geben, die gerade renoviert werden oder wo gerade ein Sterbefall war oder so. Also das ist vollkommen normal. Und wenn jetzt jemand eine zweite Wohnung besitzt, ist das jetzt auch wahrscheinlich kein großes Drama. Aber wenn das so als Geschäftsmodell ist, dass man einfach einen leerstehenden Wohnblock hat, weil das noch immer den Wert sichert, auch wenn man es nicht vermietet, da muss man wirklich konsequent hineinfahren. Und wir haben jetzt nicht so Verhältnisse wie in Barcelona, wo es jetzt diese ganzen Airbnb-Geschichten wirklich hart angegangen sind. Das hat man ja in Wien Gott sei Dank auch schon gemacht. Also es ist jetzt nicht mehr so leicht, seine Wohnung touristisch zu vermieten kurzfristig. Aber all diese Dinge müssen noch viel konsequenter angegangen werden.
Die nächste Forderung verknüpft das Mietrecht mit dem Thema Sanierung. Sie lautet: Im Mietrecht sozial ausgewogene Anreize für Sanierungen schaffen. Wo sind denn da derzeit die größten Hürden im Mietrecht, wenn es um Sanierungen geht?
In Österreich haben wir ein sehr starkes Mietrecht. Und ich denke mal, einerseits bin ich stolz drauf und ich finde, Wien ist einfach eine Vorzeigestadt. Wir wissen es von der Europäischen Investitionsbank, wenn über leistbares Wohnen gesprochen wird, schaut man nach Wien. Aber andererseits scheitern wirklich ganz viele Sanierungen am Mietrecht, beziehungsweise am Mieter, an den Mietern. Und da sollten aus unserer Sicht Anreize geschaffen werden, sich an der Sanierung zu beteiligen, im besten Fall diese sogar zu fordern. Mögliche Anreize wäre jetzt zum Beispiel, die geringeren Heizkosten geltend zu machen, die dann in die Sanierung fließen können. Mhm. Im Bereich der Gemeinnützigkeit haben wir da Potenzial entdeckt, Sanierungen zu machen, ohne die Mieten anheben zu müssen. Das tut den Mietern am meisten weh natürlich, indem Rücklagen von Liegenschaften verschoben werden können. Das ist jetzt nicht der Fall. Jede Liegenschaft ist eine Einheit und es gibt sehr positive Liegenschaften, die sehr viele Rücklagen haben und es gibt sehr negative Liegenschaften, die schon bei Bezug negative Bilanz haben. Und das wäre jetzt zum Beispiel eine Maßnahme, wo man die Mieter gar nicht belasten würde, aber im Hintergrund sozusagen diese Geldsummen dorthin schiebt, wo man sie braucht, innerhalb dieser Großstrukturen von gemeinnützigen Bauträgern durchaus eine Möglichkeit. Mhm. Okay. Und eine letzte Sache, die möchte ich nur, wenn man die auch immer wieder hört. Ich finde, es ist toll, welche soziale Durchmischung im geförderten Wohnbau oder auch bei Wiener Wohnen man findet. Aber die Frage ist schon, ob nicht Leute, die, wie sie eingezogen sind, ganz geringe Einkommen hatten, aber jetzt in ihrem Lauf ihres Lebens, nach 20 Jahren, wesentlich besser verdienen, ob man die nicht auch mehr an der Miete und auch an der Sanierung beteiligen kann. Ja, ja. Weil das tut denen nicht weh.
Da sind wir aber, glaube ich, im Bereich der hohen politischen Kunst angelangt, weil das ist ein super heikles Thema. Da haben ganz viele Interessensvertretungen und Stakeholderinnen ihre Meinung dazu. Also die Forderung ist, glaube ich, absolut wichtig und richtig. Ich persönlich sehe da drin eine sehr, sehr schwierige Aufgabe.
Ja, aber es ist komisch und oder was ich jetzt sage, ist vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich glaube, die Krisen helfen uns dabei. Mhm. Also ich glaube, wenn eine Krise uns wirklich an den Rand bringt, dann gehen auf einmal Lösungen und ich denke mir, die Gesetze sind nicht da, um befolgt zu werden, sondern die sind dazu da, dass wir dorthin kommen, wo man als Gesellschaft hin will. Das hast du, Ulrike, auch gesagt am Anfang. Und insofern glaube ich, dass man über Gesetze wirklich nachdenken kann und wenn ein Besserverdienender mehr zu einer Sanierung beiträgt, weil ein Schlechterverdienender entlastet wird, so halte ich das für sozial absolut in Ordnung. Ich denke mal, es tut wirklich niemand weh. Und ich glaube, dass wir so viel stemmen könnten, was jetzt mit diesem Mietrecht, das gar nicht geändert werden darf, so verhindert wird. Mhm. Und wir brauchen sanierte Häuser, weil wir kennen die Energie, diese Erdgas, das gibt es nicht mehr. Wir machen uns von Russland abhängig, von Iran, von Amerika. Und wenn wir da aussteigen wollen, dann brauchen wir eine Sanierung und dann brauchen wir Menschen, die das mittragen. Und was sie ernten, ist einfach eine ganz andere Wohngefühl. Hm, hm. Weil eine sanierte Wohnung ist einfach neu, das macht einen Aufbruch und es ist für alle, also da kann man in jedes sanierte Haus gehen, die Leute sind einfach glücklich.
Und wenn ich da noch ergänzen darf, eine Schwierigkeit ist ja auch, dass die Miete so entkoppelt ist von diesen Betriebskosten und Heizkosten. Denn wenn man sagt, okay, du zahlst jetzt ein bisschen mehr Miete, dafür wird dein Haus gedämmt, aber du hast doch weniger Heizkosten, könnte das ja für den Mieter dann wieder plus minus ein Null-Null-Summenspiel werden. Und man muss das einfach nur richtig verkaufen und das muss auch in den Köpfen der Leute ankommen. Ja, das stimmt, meine Miete ist gestiegen, aber dafür brauche ich nur mehr ganz wenig Energiekosten oder viel weniger. Und das ist jetzt nicht diese Miete, die so hinaufgeht, dass ich jetzt dann mein dass ich hier nicht mehr wohnen kann. Natürlich muss es gesichert bleiben, dass die Leute ihre Wohnungen nicht verlieren. Das ist ganz klar.
Clever gemacht und gut kommuniziert, wäre es tatsächlich für alle Beteiligten eigentlich ein Gewinn. Die Forderung 11, es ist schon die vorletzte Forderung, geht nochmal auf Bestandsnutzung, Nachverdichtung und Quartierslösungen ein. Nämlich diese sollen durch verbesserte baurechtliche Rahmenbedingungen forciert werden. Das braucht auch ein bisschen einen Kontext. Was verbirgt sich da dahinter? Welche Überlegung?
Wir sind jetzt zu den Rahmenbedingungen eigentlich schon seit längerer Zeit übergegangen bei unseren Forderungen. Wir arbeiten ja in einem Kontext, wo uns baurechtliche Grenzen gesetzt sind. Also wir würden gern Dinge tun, aber das Baurecht verlangt etwas anderes. Und da wissen wir ja auch ungefähr, wo die Grenzen sind oder wo der Schuh drückt und wo wir dran arbeiten, dass das geändert wird. Also welche Vorschriften zum Beispiel würden die Weiterentwicklung von bestehenden Gebäuden jetzt besonders erschweren? Das ist vor allem, dass wenn man, momentan ist es noch immer so, wenn man im Bestand sanieren will und eine größere Sanierung vorhat, ist man sofort in der Regelung für Neubauten. Da werden dann Dinge verlangt, wie Geländerhöhen, Parapethöhen, alle möglichen Dinge müssen dann verändert werden, abgebrochen werden, erneuert werden und dann wird dies aus einer kleinen Sanierung ein Riesending und dass die Kosten vollkommen unnötigerweise in die Höhe schiebt. Also wir bitten den Gesetzgeber, darüber nachzudenken, ob das wirklich so sein muss, dass man sofort in dieser Neubauordnung dauernd drinnen ist. Es gibt ja schon seit längerer Zeit auch die Bestrebungen zu einer Umbauordnung. Und da wir jetzt gerade festgestellt haben, dass wir uns ja hauptsächlich jetzt im Bestand befinden und in der Sanierung, ist es ja verrückt, dass alle Baugesetze oder die meisten sich noch immer an dem Neubau orientieren, anstatt jetzt wirklich endlich darauf Rücksicht zu nehmen, dass wir uns hauptsächlich in der Sanierung bewegen und dass es da gewisse Dinge einfach anders behandelt werden müssen. Da geht es um die Stellplatzverpflichtung, wie gesagt, diese Stiegengeländer, die Bauhöhen, die Abstandsflächen und, und. Natürlich sind Rechte hauptsächlich dazu da, um uns voreinander eigentlich zu schützen. Und also damit jetzt sich die Bausituation jetzt nicht verschlechtert. Wir wollen natürlich keine Verschlechterung haben, aber da gäbe es kostenseitig natürlich etliches zu holen, wenn wir jetzt nicht dauernd in dieser Neubaugesetzgebung drinnen wären.
Zu guter Letzt, Forderung 12. Last but not least, Forderung 12. Bauverfahren durch eine verbindliche Vorabklärung baurechtlicher und bautechnischer Fragen beschleunigen. Das klingt total plausibel. Warum passiert das nicht schon?
Also wir erleben ja alle, und das hat eigentlich bei der Pandemie vor allem angefangen, dass sich die Bauämter auf sich selbst zurückgezogen haben, mehr und mehr. Also das kann man jetzt ruhig so sagen. Also das, was man früher vorbesprechen konnte, diese Möglichkeiten wurden stark reduziert. Und Wir erleben jetzt große Verzögerungen im Bauverfahren, also vor allem bei der Bauphysik, die das einreichen muss. Da gibt es vor allem auch zu wenig Beamtinnen und Beamte, die das bearbeiten. Also da geht es um die Energieausweise, die man eigentlich nur mehr hochladen müsste und bearbeitet werden müssen vom Amt. Kann Ewigkeiten dauern. Und ein zweites, eher schwierigeres Feld ist die MAN 19, die mit Stadtbild arbeitet und wo es natürlich schon Regeln gibt, aber viele Dinge sind eigentlich, Genehmigungsprozesse sind ja auch davon abhängig, dass man vorher das bespricht. Es gibt so viele verschiedene Auslegungen. Ein Baugesetz ist eben nicht immer ganz hart und scharf und es gibt so viele, Häuser sind ja Prototypen, also bei jedem Haus kann ja die Situation ein bisschen abweichen von einer anderen Situation und es muss einfach eine Möglichkeit geben, dass man im Amt das vorbesprechen kann, um dann, wenn es dann eingereicht ist, dann ist es eigentlich schon von allen Seiten plus minus klar, was da auf einen zukommt und dann geht der Prozess schneller. Und diese Vorabwicklungen, die eben so dezimiert worden sind, an die hätten wir gern wieder zurück. Und dann auch dass man mit so vielen verschiedenen Stellen sprechen muss. Es wäre ja wunderbar, wenn es auf dem Amt jetzt eine Anlaufstelle gäbe, wo man das Bauprojekt bespricht und diese Anlaufstelle übernimmt dann auch die Termine mit den anderen Involvierten, also vor allem in Wien ist das so, nicht am Land gehe ich, ist da nur natürlich nur eine Stelle, aber in Wien wissen wir ja, da gibt es ja für alle Belange gibt es da eine Stelle in der Baubehörde, die zuständig ist. Es ist egal, ob das Brandschutz ist oder Bauphysik oder Statik oder. Ja, und dass man diese Bestimmungen einfach für sich selber auch, dass man es nachvollziehen kann und dass auch die Kriterien nachvollziehbar ist. Also, dass man nicht das Gefühl hat, aha, das hat man sich jetzt irgendwie, es kommt völlig darauf an, welchen Beamten man bekommt, ob jemand bereit ist, da sich ein bisschen zu strecken oder nicht. Also, es ist einfach keine nachvollziehbaren Kriterien und das würden wir uns jetzt im Austausch mit den Behörden sehr wünschen.
Okay, also wenn ich das richtig verstehe, dann ist das Schlüsselwort hier die verbindliche Vorabklärung und die sollte eigentlich mündlich passieren, wenn ich das richtig verstanden
habe. Das kann ruhig über, ja, also bei Besprechungen, so wie wir das...
Mensch zu Mensch.
Genau, an einem runden Tisch, wir legen das Projekt auf den Tisch, wir besprechen das. Und dann wird geändert oder mit dem Bauherrn auch besprochen, okay, so dürfen wir das nicht machen aus dem und dem Grund. Dann ist es auch für den Bauherrn nachvollziehbar, weil momentan haben wir auch manchmal das Gefühl, dass sozusagen dass wir der Inkompetenz beschuldigt werden, weil der Bauer nicht nachvollziehen kann, warum er da jetzt nach 5, 6 Monaten noch immer keinen Bescheid hat oder das Projekt jetzt schon zum dritten Mal zurückbekommt. Warum konnte man nicht alle Punkte an einmal klären? Warum wird etwas nachgebessert und dann kommt es nach 3 Wochen wieder zurück und dann ist ein anderer Punkt, der nachgebessert werden muss. Also diese ganzen Sachen könnte man sich ja wirklich, wirklich ersparen.
Das ist schon das Stichwort, da steckt vermutlich ganz viel Effizienz und auch Kosteneinsparung.
Ja, und zwar auf allen Seiten. Also ich meine, unsere Beamten werden ja auch bezahlt. Also es wäre ja für es ist für alle eine Arbeitsersparnis und
von den Nerven und grauen Haaren sprechen wir.
Von den grauen Haaren gar nicht zu reden, genau.
Wir sind jetzt alle 12 Forderungen durchgegangen und die werden leider nicht morgen umgesetzt. Aber wenn es eine Forderung nur wäre, welche Forderung müsste das sein?
Ich finde, da gibt es eben ganz kurzfristige Dinge und es gibt längerfristige Dinge. Also zu den kurzfristigen Dingen gehört definitiv der Leerstand, weil das ist schon da, das ist fertig gebaut. Das haben wir. Und das könnten wir natürlich relativ rasch umsetzen. Was ein bisschen länger dauert, sind Sanierungen, aber auch das könnte schneller gehen. Und das, was natürlich am längsten dauert, ist der Neubau. Aber halt gemeinnützig und nach allen Regeln der Kunst. Das wäre jetzt so von der Geschwindigkeit. Ja. Aber am meisten Geld sparen könnte man sich natürlich, wenn man schon bestehende, fertige Wohnungen wieder auf den Markt bringt. Das ist klarerweise das, wo man am meisten sich spart.
Ich würde da nur ergänzen wollen, um diese Forderungen, also wenn diese Forderungen erfüllt würden, ja, dann könnten wir vermutlich viel verantwortlicher planen, weil der Wunsch sozusagen wäre, dass man nicht so stark in der Abhängigkeit von den unmittelbaren Auftraggebern ist, vor allem im geförderten Wohnbau, weil da geht es ja auch um Steuermittel, und so mehr Möglichkeit hat, zukunftsfähiges Bauen zu argumentieren und dann schließlich auch umzusetzen. Weil dass die Kosten des Hergeben, wie gesagt, das wurde bereits erwiesen. Da gibt es Forschungsprojekte dazu, es werden mehr. Aber wir stoßen sehr oft eben an die Grenzen der Bauwirtschaft und der Gebäudeeigentümer bzw. Auftraggeber. Und da, das wäre halt so mein Wunsch für die Zukunft, wenn diese Forderungen umgesetzt würden, ja, dann würden wir die Leute gar nichts merken. Aber es würde die Stadt grüner werden, wir würden Dachaufbauten, würden sich bewegen, die grüne Wiese würde geschont werden, es würde weniger neu gebaut werden, es würden weniger Kräne herumstehen, es würden weniger Lastautos durch die Stadt fahren. Wenn man versucht, mit wenig Material viel, das ist wiederum Bestand, viel zu erreichen, und man hätte einfach die Leute durch diese Kostenverschiebungen, die wir jetzt da auch aufgezeigt haben, würde das meiner Meinung nach von der Allgemeinheit gar nicht so einen großen Beitrag benötigen, sondern man müsste mal schauen, heben wir doch einmal diese Kostenpotenziale, die wir hier aufgezeigt haben, und schauen wir, wo wir dann sind. Und dann, glaube ich, können wir uns schon Wohnraum für alle leisten, was einfach das Ziel, glaube ich, sein muss.
Gibt es auch besonders harte und dicke Bretter bei diesen 12 Forderungen? Wo seht ihr die schwierigsten Hürden?
Also ich glaube, die schwierigste Hürde momentan wäre das Mietrechtsgesetz. Also erstens, weil wir als Architektinnen haben da natürlich keinen Einfluss drauf. Es ist alles, was mit der Gesetzgebung zu tun hat. Wir können das gerne begleiten und unsere Erfahrungen gerne auch einfließen lassen. Aber da ist der Gesetzgeber wirklich gefordert. Und das Zweite ist die Bauordnung. Also wir haben 9 Länder, 9 Bauordnungen. Wir haben hauptsächlich eine Neubauordnung. Und was wir brauchen, ist eine Umbauordnung, die für alle gilt. Das ist ein wirklich hartes Brett.
Ich würde nur ergänzen, ich glaube, wenn wir diese Zukunftsfähigkeit haben wollen, dann geht es weg von den herkömmlichen Baumethoden. Und da sehe ich ein sehr hartes Brett. Also es gibt die Firmen, es gibt Holcim, es gibt und so weiter, die wollen ihre Produkte absetzen. Wir hatten eine Diskussion in der Kammer, wo es darum geht, dass Beton grün wird. Und ich denke mir, wir haben nichts gegen Beton. Beton ist ein wunderbarer Baustoff, dort, wo er gebraucht wird. Aber vielleicht bei einer Wand mit einem Fenster, wo ich sage, die ist dumm, das heißt, die braucht nicht viel, ist Beton einfach überqualifiziert und zu billig. Aber diese Strukturen zu ändern, da sehe ich wirklich ganz, ganz viel Schwierigkeiten.
Weil natürlich auch die ganze Bauindustrie auf Neubau eingestellt ist. Und das ist, also auch wird ein langer, schwieriger Prozess werden, die Bauindustrie zur Sanierung schwenken zu lassen. Ja. Und das auch die ganzen Handwerker, die auf ganz andere Dinge jetzt eintrainiert sind, als das, was wir jetzt momentan brauchen, nämlich das Sanieren und das Reparieren.
Ja, vielen Dank, Jutta Wörtl-Gößler und Ulrike Schadner, dass Sie heute bei uns im Architektur- und Bauforum waren. Wenn Sie mehr über das Positionspapier Leistbar für die Zukunft erfahren möchten, finden Sie weitere führende Informationen auf den Kanälen der Kammer der Ziviltechnikerinnen für Wien, Niederösterreich und Burgenland und natürlich auf unserer Website www.handwerkundbau.at. Dort können Sie auch den Architektur- und Bauforum Newsletter kostenlos abonnieren. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion des Österreichischen Wirtschaftsverlages. Moderation, Regie und Technik, Stefan Böck.